Und hier ist Steve's Queer World. Steve's Queer World. Aus dem Studio von Radio MKW. Der queere Talk aus dem Main-Kinzig-Kreis. Wer braucht denn da noch Queer Eye?
Hallo und einen wunderschönen Montagabend und ein frohes neues Jahr noch, denn das ist die erste Sendung in diesem Jahr, sagen wir es so, 2021 von Steve's Queer World. Und ich hoffe, ihr hattet einen guten Start. Ja, wir haben heute Abend wieder, wie sollte es anders sein, ein sehr interessantes Thema und einen sehr interessanten Gast, den Joshua Tui habe ich mir eingeladen, der den weiten Weg auf sich genommen hat. Joshua, grüß dich und herzlich willkommen hier bei Radio MKW.
Hallo Steve, vielen Dank für die Einladung.
Ich hoffe, die Anreise war soweit ganz genehm. Und hier in den schönen Main-Kinzig-Kreis. Ja, wir haben heute Abend das Thema staatlich geprüft Mann. Vielleicht können sich einige schon was drunter vorstellen, andere vielleicht noch nicht. Wir werden das natürlich in den nächsten 2 Stunden erörtern, um was es da genau geht und auch so ein bisschen zu deiner Geschichte. Viele kennen dich natürlich auch schon, habe schon sehr viele positive Rückmeldungen gesehen auf Facebook und Instagram von Leuten, die sich freuen, dass du heute Abend mein Gast bist. Also von daher denke ich, werden wir ganz tolle 2 Stunden haben. Und musikalisch haben wir einmal Power-Songs, deine Power-Songs, die dich in einer Phase deines Lebens und wahrscheinlich auch heute noch sehr gut unterstützen. Mhm. Und ich denke, da habe ich ein bisschen einen Gegenpol geschaffen, weil ich habe gemerkt, es ist sehr rockig. Das war auch ja, so ein bisschen so die, ich nenne es manchmal so auch die Weichei-Musik ein bisschen mit dazu bekommen. Auch ein bisschen, ich nenne es jetzt mal Pop und ja, so den Ausgleich zu schaffen zu dem Rockigen. So, jetzt versuche ich hier jetzt gerade noch einen Song reinzufriemeln, der mir hier irgendwie abhanden gekommen ist. Und den spielen wir jetzt auch erstmal. Und zwar von Lady Gaga, Born This Way. Bis gleich dann. Das war der zweite Teil, den ich mir überlegt hatte zur heutigen Sendung. Wenn wir schon über die staatlich geprüften Männer sprechen, dass auch ein paar Songs um Männer gehen. Macho Man, bist du einer?
Ich denke nicht, nein.
Nee? Okay. Joshua, ich starte immer ganz gerne mit einer, ja, ich sag jetzt mal Vorstellung, einen kleinen Steckbrief zu meinem Gast. Vielleicht auch nochmal zum Thema selber, damit unsere ZuhörerInnen da draußen vielleicht jetzt doch verstehen, warum jetzt wieder staatlich geprüft Mann, was ist da jetzt und so weiter und so fort. Du bist ein Mann, ja. Warst es gewesen, aber nicht immer, sagen wir es mal so in der Form von, dass du nicht als Mann geboren wurdest. Und das ist, warum wir, und ich meine den Begriff auch gehört zu haben, dass du den so ein bisschen geprägt hast, staatlich geprüft Mann. Deshalb habe ich den nicht aufgegriffen, den habe ich nämlich von ganz lieben Mädels, die vielleicht heute Abend auch zuhören, gesagt bekommen, weil deren Sendung habe ich staatlich geprüfte Frauen genannt, weil die mir diesen Begriff, von den du wohl schon sehr oft verwendet hast, gesagt haben. Du bist bekannt wie ein bunter Hund, ne?
Ja, freut mich zu hören.
Ob positiv oder negativ, das lasse ich jetzt mal so dargestellt. Aber nichtsdestotrotz, dann fangen wir doch mal an mit einem kleinen Steckbrief. So, erzähl doch mal, wer bist du, wie alt bist du, wo kommst du ursprünglich her? Denn du bist natürlich kein gebürtiger Hesse. Nee. Was gibt es denn so Interessantes über dich zu wissen, aktuell erstmal, was den Steckbrief betrifft?
Also ich komme gebürtig aus dem Rheinland. Ich bin in Bonn geboren und groß geworden. Bin 30 Jahre alt und
30 Jahre jung, würde ich eher sagen.
Ich sag eher 30 Jahre alt, aber gut, nein. Ich habe die Ausbildung als Polizeivollzugsbeamter durchlaufen und arbeite bei der Bundespolizei. Derzeit bin ich als Fachlehrer im Bereich Recht und Verwaltung eingesetzt, in einem Ausbildungszentrum und bin zugleich auch Lehrgruppenleiter für eine Lehrgruppe im mittleren Dienst.
Okay, und wohnst aktuell?
In Frankfurt.
In Frankfurt. Ja. Pendelst aber, glaube ich, schon ziemlich heftigst hin und her, da du ja auch noch studiert hast und
letztes Jahr studiert, Studium beendet, jetzt als Fachlehrer.
Ich glaube, solange ich dich jetzt kenne, bist du schon 3-mal umgezogen, ne? Also mindestens. Abgesehen von der festen Institution in Frankfurt, die du ja sonst hast, ne?
Ja, richtig. Ja. Ich habe noch einen Zweitwohnsitz in Dietz bei Limburg. Okay. Gearbeitet, ja, genau.
Hobbys? Was treibst du denn so in deiner Freizeit, wenn du denn welche hast?
In meiner Freizeit? Ich verbringe meine Zeit primär mit Vereinsarbeit tatsächlich. Mhm. Jetzt zu Corona-Zeiten ist vereinstechnisch Gruppenarbeiten nicht so viel
aber möglich. Ganz viel Online-Meetings.
Ganz genau. Man kann sehr viele E-Mails schreiben, Petitionen etc. pp. Genau. Aber als Polizist muss ich mich eben auch ein bisschen fit halten. Deshalb geht man doch ab und zu noch laufen. Und
das, was viele Leute langsam vergessen.
Ja, und vor Corona-Zeiten bin ich auch gerne Snowboarden gegangen.
Okay.
Oder verschiedene andere.
Was ja im Moment auch nicht möglich ist.
Richtig, ganz genau, ja.
Außer man widersetzt sich einfach. Aber das ist ja bei dir ein bisschen schwieriger, ne? Beziehungsstatus, immer ein ganz interessantes Thema, weil ich bin ja, ich versuche ja auch immer irgendwie zu kuppeln, wenn dann jemand das sagt, er ist Single oder sie ist Single.
Ja, ich bin Single, ja.
Dann mache ich immer so ein, also ich habe mir tatsächlich überlegt, irgendwann werde ich mal so eine Dating-Show hier machen. Dann lade ich alle meine Gäste, die Single sind, ein und dann versuche ich die nochmal zu verkuppeln. Also hier der Aufruf, Joshua ist Single. Dein Outing, das ist immer so ein, was ich finde, was so zu einem Steckbrief, ja, ich sag mal, dazu gehört oder was in dem Umfeld sich sehr gut erklären oder auch erzählen lässt. Wie ich es schon angesprochen habe, bist du ein Transmann. Auch da outet man sich in irgendeiner Art und Weise. Manche machen es so schleichend oder lassen es einfach so dahin geschehen. Die anderen sagen, ja, ich habe tatsächlich so ein richtiges Outing gehabt. Und ich nehme gleich vorne weg, wir sprechen jetzt erstmal nur über das private Outing, da ja genau das berufliche Outing ein großes Thema heute Abend sein wird. Wie war das denn bei dir?
Ja, wie war das? Es war natürlich nervenaufreibend, also für mich. So wie die anderen Outings zuvor auch. Wie war das? Also wenn ich nochmal kurz zurückgreifen darf, ich habe mich zuvor als lesbisch outen müssen in der Familie. Mhm. Und das Outing war jetzt eigentlich relativ positiv. Es war keiner abneigend oder hat sich von mir abgewandt. Meine Mutter war der Meinung, es ist nur eine Phase. War natürlich in dem Moment erstmal nicht so das, was man sich erhofft hat. Mhm. Aber sie war auf jeden Fall nicht negativ gestimmt. Als ich dann 3 Jahre später mein Trans-Outing hatte, habe ich das so eingeleitet, dass ich sagte, ja Mutter, du hattest damals übrigens recht.
Es war nur eine Phase.
Es war nur eine Phase. Ich bin gar nicht lesbisch, ja. Fand sie nicht so lustig, aber es war ein ernstes Gespräch dann doch und meine Eltern in dem Moment waren eher besorgt, weil im Jahr 2011 hat man dann doch schon hier und da mal was zu dem Thema im Fernsehen gehört und gesehen. Mhm. Und die Frage war natürlich, okay, wie kommt es jetzt dazu oder warum, wie bist du dir so sicher geworden, dass es jetzt der richtige Weg ist? Und ja, dann habe ich das halt erzählt und berichtet, wie ich mein inneres Coming-out mit mir ausgemacht habe und warum ich mir ziemlich sicher bin, dass das der richtige Weg ist.
Ja. Wie hast du deine Eltern denn darauf vorbereitet, ist vielleicht der falsche Begriff, aber ich stelle mir das, mein Outing war halt, okay, es war relativ easy, aber ich sag mal, sich als schwul oder lesbisch zu outen, ist glaube ich dann doch nochmal eine Spur anders, wie sich als trans zu outen, gerade bei den Eltern, die sich, wie du schon sagtest, Sorgen machen. Hast du dann Lektüre dann vorgelegt oder hast du irgendwie Filme zusammengeschaut oder keine Ahnung, also einfach mal, ne, wie hast du denen die Angst genommen, sagen wir es mal so, vielleicht ist es ja auch so der richtige Begriff.
Ich glaube in dem Moment gar nicht. Nee? Ich wollte es eigentlich nur loswerden.
Bist du gemein?
Ja, gut, aber das ist ja auch nicht meine Aufgabe. Jetzt, natürlich kann man das vorher auch mit organisieren, wenn man dann die Erfahrungen hat, so dass man gewisse Reaktionen zu erwarten hat. Aber da ich damals halt in meinem Freundeskreis niemanden hatte, der trans war, um mir zu berichten, welche Fragen da normalerweise dann so kommen, bin ich da total unvoreingenommen rein und unvoreingenommen wieder raus.
Und deine Eltern sozusagen learning by doing.
Genau, ich habe die in dem Moment tatsächlich damit allein gelassen, ein wenig. Mein Vater hat mich einen Tag später angerufen und meinte, ja, ich habe jetzt mal eine Nacht drüber geschlafen und habe mich mal ein bisschen im Internet erkundigt und er hat dann gesagt, du bleibst mein Kind und ich möchte, dass du glücklich bist. Mir ist bloß wichtig, dass du, falls du operative Maßnahmen anstrebst, dich von den besten Ärzten Deutschlands beraten lässt. Und das war eigentlich die beste Reaktion, ja.
Ja, cool. Wer deine Biografie und auch tatsächlich, wie ich schon angekündigt, auch so die Polizeiarbeit, sprich dein Weg bei der Polizei, das sind alles Themen, über die wir gleich sprechen werden. Jetzt kommt der erste Song, den du dir gewünscht hast, der auch ein bisschen rockiger wird, Into Deep von Sum 41, und ich wünsche euch ganz viel Spaß damit und dir natürlich. Und wir haben den Joshua hier, der ist heute Abend unser Mann sozusagen. Und ja, wir haben ja schon gerade ein bisschen so über dein erstes Outing sozusagen gesprochen. Oh nein, zwei waren es ja sogar. Also im Endeffekt gab es drei Outings. Ja, das ist natürlich schon anstrengend, weil das kann ich mir schon vorstellen. So ein bisschen zu deiner Biografie. Ja, wir haben ja schon drüber gesprochen. Du hast ja in deiner Kindheit und Jugend erstmal in Anführungszeichen ein anderes Leben geführt oder als ein anderer Mensch, kann man das so sagen?
Nee, eigentlich
nicht unbedingt. Ich weiß schon, als du vorhin mir erzählt hast, das einzige Mal, wo du ein Kleid anziehen musstest, ja, also dann, ja, ist schon klar, ne? Also ich, da haben sich deine Eltern, vor allen Dingen wahrscheinlich deine Mutter schon die Zähne dran ausgebissen, ne? Dich so als Mädel zu verkleiden. Aber das Leben war anders, sagen wir es mal so. Wie war das für dich? Oder sagen wir es mal, fangen wir mal an, wann hast du für dich so gespürt, dass irgendwas anders ist, als es sein sollte, was die Außenwelt dir suggeriert, dass es so sein sollte? Wann hat für dich da irgendwie ein Gefühl eingesetzt, wo du sagst, irgendwie ist hier was nicht so, wie es sein soll?
Also das erste Mal mit 15, als okay. Ich mich in eine Schulkameradin verliebt habe. Mhm. Da dachte ich, okay, irgendwas stimmt hier nicht.
Ja. Okay.
ja, natürlich, da fängt man natürlich an, sich zu hinterfragen. So. Und vor allem, wenn man dann andere Rollenbilder anerzogen bekommen hat durch die Gesellschaft, denkt man ja erstmal, irgendwas stimmt nicht und irgendwas sei falsch. Was ja natürlich falsch war.
Ja.
ja, und dann später, im Jahr 2010 hatte ich im Prinzip nochmal diesen Aha-Effekt, als es um eigene Identität geht und Selbstfindung und eben das Transsein, das war für mich dann im Jahr 2010 nochmal eine Steigerung von Selbstfindung, sage ich mal. Da ich mich als Lesbe eigentlich in der Community wohlgefühlt habe und aufgehoben gefühlt habe. Und da konnte man halt so sein, wie man ist in dem Moment, wie man sich halt gefühlt hat und wie man dachte, wie man sich halt entfalten kann.
Ja.
Dass es dann noch eine Stufe höher gibt, die einen noch mehr erfüllt, die kannte ich da einfach noch nicht. Das heißt aber nicht, dass ich da unglücklich war.
Jetzt hast du ja tatsächlich erstmal ein Leben als Lesbe geführt. Wie schwierig oder wie leicht war es zu dem Zeitpunkt dann schon mal für dich? Also, sag ich mal, was die Umwelt auch betrifft, ja. Ich sag mal, du bist von der Norm abgewichen, wie ich auch, ja. Das ist ja schon mal so der erste Schritt, wo man so ein bisschen auch damit zu tun hat, vielleicht mit Anfeindungen, mit Ausgrenzung und dergleichen. War das damals noch viel oder stark ausgeprägt oder dir gegenüber zumindest?
Ich hatte mein Outing als lesbisch nicht in der Schule, sondern in der Ausbildung erst.
Okay.
In der Ausbildung gab es halt keine Lesben, ich kannte zumindest keine. Und das Outing fand in einem privaten Rahmen nach dem Dienst, aber in einer Gruppenveranstaltung beim Grillen statt. Und da hat halt jeder seine Freundin und seinen Freund mitgebracht und ich halt damals meine Freundin. Ich halt damals noch als in der Rolle einer Lesbe sozusagen. Und die Reaktionen waren halt leider nicht so neutral, wie ich sie mir erhofft hatte und wie ich sie aus dem privaten Kreis eben erfahren habe. War ziemlich problematisch sogar eigentlich. Also damals in der Ausbildung wurde mir einen Tag später, als ich dann zum Dienst kam, wir hatten ja in der Kaserne jeder sein eigenes Zimmer und so weiter, da war halt getrocknete Rotze an meiner Tür. Und dann ging es halt richtig los. Also da diverse homophobe Sprüche, wenn dann die Ausbilder mal nicht dabei waren und so weiter. Und das war schon eine richtig harte Zeit.
Jetzt muss mir das, also vor allen Dingen Polizei ist ja, wenn man das so sagen darf, ja schon eine sehr männergeprägte Domäne, ja. Sollte man ja davon ausgehen, ne, wenn man so heterosexuelle Männer, für die ist ja lesbisch eigentlich meistens noch sowas Anreizendes. Bei den meisten Männern, bei Heteromännern ist das ja das Traumbild überhaupt, dass ich, ne, mit zwei Frauen und dass das dann so sich ausartet, wenn man das tatsächlich so sagen möchte, war der Polizei schon irgendwie ein bisschen heftig, finde ich jetzt so, also dass da so eine Anfeindung kommt. Hat sich das mit der Zeit gelegt oder?
Naja, sagen wir mal so, also ich bin halt auf die Sachen nicht wirklich eingegangen. Ich habe das versucht halt irgendwie wegzustecken, wie man das halt so macht, wenn man halt eigentlich auch nicht viele Möglichkeiten hat, sich zu wehren. Ich war noch bei den Führungskräften aus unserer Lehrgruppe und habe das da halt auch thematisiert, dass sich da halt manche Sachen jetzt ein bisschen summieren und das halt auch ein bisschen krass wird so. Und ja, da wurde das aber so ein Stück weit abgetan. Ich glaube, zurückblickend waren die selber ein bisschen hilflos, wie sie damit umgehen sollen, weil es gab damals, genau wie heute, keine Fortbildung im Bereich LSBTIQ bei der Polizei. Und Ansprechpersonen für Schwule und Lesben waren damals halt da auch nicht bekannt. Also ich wusste nicht, an wen ich mich hätte wenden können.
Offiziell gab es das dann sozusagen ja gar nicht bei der Polizei. Ne?
Genau, richtig. Mhm. Und von daher, ja, musste man da irgendwie durch. Ich habe natürlich mit meinen Eltern drüber gesprochen, dass die Zeit da jetzt irgendwie keinen Spaß mehr macht. Und ich hatte auch damit geliebäugelt, die Ausbildung abzubrechen, da ich mir Polizei definitiv anders vorgestellt habe.
Ja, ja, klar.
Ja, habe mich dann aber durchgebissen.
Okay. Du hast dann während der deiner Karriere, sag ich mal, oder bei dem Beginn deiner Karriere dann tatsächlich dann den parallel sozusagen zu deinem Berufsleben dann dein Transouting gehabt, hast dann auch schon angefangen, in diese Richtung zu gehen mit der Transition, sagen wir es mal so. Wie hat das so funktioniert dann?
Ja, also das innere Coming-out hatte ich ja dann noch in der Ausbildung. Mhm. Wusste zu dem Zeitpunkt aber aufgrund der Erfahrungswerte von dem lesbischen Outing, dass ich mich definitiv nicht als trans outen werde in dieser Runde. Habe das also erstmal für mich behalten und bin nach der Ausbildung auch erstmal in der Rolle einer Lesbe an den neuen Dienstort gereist und habe dann erstmal geguckt, dass ich da ankomme, weil natürlich denkt man auch irgendwie, okay, das lesbische Outing war irgendwie jetzt doch ein bisschen einfacher als das Trans-Outing dann und also im Privaten zumindest und ja, man spiegelt das ein bisschen dann aufs Dienstliche und denkt, okay, wenn das lesbische Outing im Dienst schon so krass war, dann wird das als Trans nochmal eine Nummer härter und da wollte ich mich halt irgendwie gut drauf vorbereiten und dementsprechend wollte ich mir erstmal einen Namen machen, erstmal in der Dienstgruppe ankommen, erstmal meinen Charakter sacken lassen und dann dachte ich mir, dann kann man immer noch damit kommen.
So. Genau. Das heißt dann, deine Transition hat sich dann länger gezogen als normal das so wäre, oder?
Ja, das hat aber einen anderen Grund. Ich habe, als ich die Ausbildung gestanden habe, relativ zeitig mir eine Psychologin gesucht, weil das Transsexuellengesetz ja immer noch zwei Begutachtungen vorsieht, bevor man überhaupt einen neuen Personenstand und einen Namen erhält. Und diese Gutachten laufen halt zum Teil über Jahre. Deshalb habe ich mir schon mal eine Psychologin gesucht, obwohl ich noch nicht geoutet war, einfach um das schon mal in die Wege zu leiten. Habe dann aber in dieser Zeit, wo ich halt privat schon als Mann lebte und dienstlich noch als Frau aufgetreten bin, ja, verschiedene Kontakte gesucht, halt übers Internet und zufälligerweise auch Polizisten kennengelernt, die trans sind, weil ich da natürlich wissen wollte, welche Erfahrungswerte habt ihr denn.
Ja, klar.
Ja, und da wurde mir halt von einer PDV 300 berichtet, eine Polizeidienstvorschrift, die die gesundheitlichen Einstellungsvoraussetzungen normiert und nicht nur die Einstellungsvoraussetzungen, sondern eben auch Voraussetzungen für die Verbeamtung auf Lebenszeit. Ja, den Status erhält man erst nach der Probezeit, also 3 Jahre nach der Ausbildung.
Und das wird auch ein Thema sein, wir werden das nachher sprechen, nach 22 Uhr, glaube ich, tatsächlich, weil du dich mit dem Thema ganz intensiv beschäftigt hast. Aber wir sprechen gleich erstmal über den Weg bei der Polizei und dein Outing bei der Polizei, wie das dann so alles gewesen ist. Und das wird meines Erachtens nach schon sehr spannend. What a man! Und unser Mann hier im Studio wird uns jetzt noch ein bisschen was über seine polizeiliche Karriere erzählen oder sein Weg bei der Polizei und sein Outing bei der Polizei als Trans, was ja wahrscheinlich nicht so oft vorkommt.
Nee, zumindest in der Regel nicht.
In der Vergangenheit, weil du arbeitest ja daran, dass das in Zukunft anders wird. Wie einfach war es denn? Wenn ich das mal so ganz ironisch fragen darf.
Ja, gar nicht so einfach. Genau. Ja, also das Outing war natürlich abhängig von dieser Vorschrift, die wir vorhin kurz angesprochen hatten. Da ich davon ausgegangen bin, dass wenn ich mich oute und ich meinen Weg eben beschreite mit diesen Gutachten, die ja verpflichtend sind für die Personen- und Namensstandsänderung, dass ich eben nicht auf Lebenszeit verbeamtet werde. Und deshalb habe ich eben die Probezeit lang die Füße stillgehalten, überhaupt nicht thematisiert, dass ich irgendwas anderes sein könnte als eine Frau. Und habe versucht halt, diese Rolle auf der Arbeit möglichst authentisch zu spielen. Ja. mein Lesbischsein, was ich ja in dem Moment dann war, hat mir halt, ja, habe ich eben nicht versteckt, hat mir eben auch geholfen, dass ich zumindest meine Partnerinnen, die ich in diesen Zeiträumen hatte, nicht verleugnen musste. Mhm. Machte aber die Sache jetzt nicht so sehr viel angenehmer, wenn man trotzdem die ganze Zeit die Kollegen anlügen muss, wenn es darum geht, ja, was man am Wochenende macht und wo man sich engagiert oder so welche Interessen man eigentlich hat und man über die eigenen Probleme und Sorgen und Interessen eigentlich gar nicht so reden kann, weil das ja möglicherweise Indizien sein könnten, dass jemand herausfindet, dass man ja trans sein könnte, wo man immer wieder erfinden muss. Das ist im Prinzip das Gleiche, wie wenn jemand ja homosexuell ist und sich nicht outen möchte und dann auch drumherum reden
die, muss. Die Freundin dann immer vorschiebt. Ja. Wie ist das dann, ich sag mal, man lebt ja dann zwei Leben, kann man ja tatsächlich so sagen.
Ja.
Ne? Ist es dir auch dann wirklich passiert, dass du vielleicht dann Sachen vermischt hast oder wo du dich schon dir fast selber ein Bein gestellt hast?
Ja, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, dass dies nicht passiert. Hatte halt auch soziale Medien ganz strikt getrennt, also nirgendwo im privaten Bereich dienstliche Kontakte, dass da auch gar nicht irgendwie ja versehentlich irgendwelche Informationen durchsickern könnten. Habe auch geguckt, welche Freunde kennen Polizisten im Freundeskreis, um da eben auch aufzupassen, dass über den Weg da nichts passiert. Hatte aber eine Situation in Frankfurt, da war ich mit Freunden feiern, privat, und dann kamen auf einmal Kollegen auch auf diese Party. Und ja, zum Glück wussten die Freunde, mit denen ich da war, um eine Situation im Dienst, und ich habe denen direkt gesagt, ach, schaut mal, Kollegen vom Flughafen. Die Kollegen, ne? Die Kollegen. Und die haben dann auch weibliche Pronomen benutzt, als sie dann über mich gesprochen haben. Aber das war mir halt super peinlich. Zumal die mich halt nur als Mann kennengelernt haben. Und ja, also ich war schon sehr erstaunt, wie souverän die das durchgezogen haben, ohne sich zu verhaspeln. Aber das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, hoffentlich verquatscht es jetzt hier keiner. Und dann war halt auch das Problem, irgendwann muss man auf Toilette gehen auf dieser Veranstaltung. Scheiße. Und dann guckt man halt, also man war die ganze Zeit eigentlich nur damit beschäftigt, die Kollegen zu observieren, wer ist gerade wo. Und
so viel mitfeiern war wahrscheinlich nicht mehr an dem Abend.
An dem Abend nicht, nein.
Das glaube ich. Jetzt, da du ja sagst, okay, es war ja wirklich nicht einfach, das Outing, erklär uns doch mal, warum es denn gar nicht so einfach ist, sich bei der Polizei als trans zu outen. Oder zumindest bisher war.
Ja, einfach, ich glaube, zum einen aus dem Grund, dass es wenig Transpersonen bei der Polizei gibt, die sich überhaupt outen könnten.
Mhm.
Auch geschuldet aufgrund von diesen Einstellungsvoraussetzungen. Zum anderen hatte ich auch angesprochen, es gibt keine Fortbildung bei der Polizei. Also im Laufe der Ausbildung wird das einfach nie thematisiert, dass es Menschen gibt, die nicht cis sind und nicht hetero sind und dass damit halt auch verschiedene Herausforderungen einhergehen, nicht nur im privaten, sondern auch im beruflichen, also auch im polizeilichen Kontext, weil es gibt auch Rechtsgrundlagen, die sind geschlechterbezogen zum Beispiel, wo man dann als Polizist auch bei einer Transperson zum Beispiel bei Durchsuchungsmaßnahmen doch schon mal in rechtliche Grauzonen kommt, wo man sich selber gar nicht so recht zu helfen weiß, weil die Rechtslage da nicht ganz eindeutig ist.
Ja. Okay. Wir werden diese Verordnung zumal und die Einstellungskriterien sind auch ein Teil deiner Diplomarbeit, die du geschrieben hast. Da werden wir dann auch nochmal im Detail drauf eingehen. Aber eins schon mal so vorweg. Im Endeffekt ist es ja schier unmöglich gewesen, als Transperson eingestellt zu werden. Kann man das so formulieren?
Schier unmöglich nicht, aber es bedarf auf jeden Fall einer Ausnahmegenehmigung. Ja.
Okay.
Und sehr viel Wohlwollen eines Polizeiarztes oder einer Polizeiärztin.
Wie war denn dann die Reaktion nach dem Outing? Hast du da, sag ich mal, Kolleginnen gehabt, die, mit denen du wirklich, sag mal, schon ein gutes Verhältnis dann geschaffen hast, wo du zuerst warst? Oder bist du wirklich erstmal vielleicht zu deinem Vorgesetzten gegangen oder Vorgesetzten? Wie hast du das dann angestellt?
Ja, also ich hatte viel Zeit, mir zu überlegen, wie ich das anstelle. Und ich habe mich dafür entschieden, das Outing auf dem Dienstweg durchzuführen. Dienstweg ist ein behördlicher Begriff. Das heißt, man gibt eine Information an die nächsthöhere Ebene weiter und diese Ebene leitet an die nächsthöhere Ebene weiter und so weiter. Und
wie lange hat es dann noch gedauert, wenn ich mir darüber, es ist ja eine Behörde.
Es ist eine Behörde, es dauerte mehrere Monate tatsächlich.
Ernsthaft?
Ist aber nicht durchgesickert. Ich habe nämlich auch meiner Gruppenleiterin damals gesagt, hier, ich würde mich freuen, wenn du das an den Dienstgruppenleiter weitergibst. Mhm. Also, dass die das macht, dass ich das nicht persönlich machen muss, weil ich wollte halt meine Führungskräfte nicht in dem Moment bloßstellen in ihrer Unwissenheit, da ja, ich ja. ja davon mittlerweile ausgehen musste, dass sie dazu einfach nichts wissen und mhm. in dem Moment sehr wahrscheinlich auch nicht so souverän reagieren können. Und ich hatte halt ja die Befürchtung, dass das dann auf mich negativ zurückkommt, weil ich sie in diese Position gebracht habe. Ja, ja, deshalb habe ich das auf dem Dienstweg eingeleitet, dass die Führungskräfte mich quasi geoutet haben und habe dann gesagt, wenn der oder diejenige soweit ist, dann soll sie mich zum persönlichen Gespräch einladen. Und dann ist das so Schritt für Schritt immer weiter nach oben durchgegeben worden. Und als es dann bei der Leitung ankam, hieß es, gut, wie geht's denn jetzt weiter? Wie machen wir das denn jetzt?
Und das ist dann auch geschuldet wegen der ganzen Situation, die durch die Vorschriften und die Einstellungskriterien und auch dem geschuldet, dass es wenig wissende Menschen dort gab oder vielleicht mittlerweile ein bisschen mehr. Und zwar gibt es da inzwischen auch den Verein Felspol. Hm. Das wird nicht unser nächster Redeblock sein, der eben hilft bei solchen Situationen, beziehungsweise auch die Polizei im Bereich LGBTIQ ein bisschen auf den aktuellen Stand zu bringen, kann man das so sagen. Und du bist natürlich mit vorne dabei. True Trans Soul Rap, den hast du dir gewünscht. Genau. Den hatte ich tatsächlich bei den Mädels das erste Mal, als ich dann als musikalisches Thema auch Trans genommen habe. Ich war sehr überrascht, diese Band zu finden, weil ich kannte sie vorher nicht und fand sie schon sehr cool. Und ja. deshalb kommt jetzt Against Me. 20 Uhr haben und ich an dieser Stelle keine Nachrichten habe, sondern gerne auf unseren Partner die Kinzig News verweise unter kinzig.news, wo ihr alles Interessante und alles Neue über den Main-Kinzig-Kreis erfahrt und auch ein bisschen mehr. Joshua, wir haben gerade schon über dein Outing gesprochen, sind aber noch nicht so ganz zum Ende gekommen, haben wir gerade festgestellt. Du hattest ja alles eingeleitet sozusagen, mhm. Aber wie war es denn dann tatsächlich so? Ich sag's jetzt mal so, du hast ja auch schon parallel dein Leben als Mann geführt, mhm, genau. hast aber auch natürlich auch angefangen, schon ein bisschen Hormone zu nehmen.
Naja, was heißt natürlich?
Also wie hat das denn so dann funktioniert?
Ja, also mir war halt wichtig, dass wenn ich mich vor der Dienstgruppe oute, also das Outing bisher war bei den Führungskräften, dass halt die Möglichkeit besteht, direkt daraufhin dann auch Nägel mit Köpfen zu machen und die mhm. Umkleidekabine zu wechseln, auch die Uniform einzutauschen, weil die ist ja zum Teil immer noch gegendert und im besten Fall halt auch schon äußerliche Veränderungen mit sich zu bringen, um das den Kollegen und Kolleginnen halt ein bisschen leichter zu machen. So. Und deshalb habe ich halt noch, bevor ich mich auf dem Dienstweg geoutet habe, halt mit meiner damaligen Psychologin zusammengesetzt und mhm. Eben die Hormontherapie dann auch einleiten können, bevor ich auf der Arbeit überhaupt irgendwem was davon sagte. Und dementsprechend kam ich dann auch ein paar Monate später. Wie gesagt, das dauerte auch eine Weile in der Behörde.
Bis ich wollte gerade sagen, weil es war ja erstmal nur der Dienstweg, auf dem du dich geoutet hast.
Genau.
Dann ja. kam ja auch praktisch das Ganze auch wieder nach unten gespielt.
So. Richtig. Und in der Zeit kam ich schon in den Stimmbruch und einige dachten, ich war monatelang erkältet, war ich aber nicht. Und
hast du auch einen schönen Schal angehabt?
Oder? Nein, im Dienst haben wir ja keinen Schal. Ging nicht, nein. Aber das Outing vor der Dienstgruppe war doch sehr positiv. Man muss dazu sagen, dass der Dienstgruppenleiter damals einen Tag vorher die Dienstgruppe wohl geimpft hat. Das wusste ich nicht. Mhm. Aber wir hatten uns abgesprochen, dass wir das bei einer Fortbildung machen, sodass wir halt nicht in den Räumlichkeiten des Flughafens sind, am besten auch zivil. Und da waren wir bei einer Trainingsstätte. Es war ein Teamtraining. Es hat eigentlich genau richtig gepasst. Und dann konnte ich mich da halt outen. Hab dann angekündigt, dass ich an dem Tag halt ein Gerichtsverfahren hatte in Frankfurt und dass der Richter entschieden hat, dass ich demnächst einen neuen Pass bekomme. Also ich habe es so auf den Richter geschoben, der war schuld. Und dass ich daraufhin halt eben jetzt demnächst meine Umkleidekabine wechseln werde und auch die Toilettenräume. Ja. Und dann hieß es nur, ja, wie heißt du jetzt? Und ich sagte, Joshua. Und dann haben alle applaudiert und das war echt eine sehr, sehr positive Erfahrung dann.
Die Männer kamen sich dann nicht irgendwie komisch vor, hatten die jetzt keine Angst gehabt, dass, ja, jetzt kommt er ja irgendwie, was kommt da jetzt in die Umkleidekabine? Guckt er jetzt noch als Frau oder, na, okay, warst du ja, als lesbisch geoutet, stimmt, okay. Aber ich denke, für den anderen kam vielleicht doch der Gedanke,
Kam auch, ja. Also ich habe 2 Jahre später erst, aber ich habe erfahren, dass doch diverse Fragen an den Personalrat gestellt worden sind, was ich eine feine Sache fand, weil ich hatte zwar angeboten, wenn Fragen entstehen, könnt ihr mich gerne fragen, ist mir lieber, fragt mich als Google, aber da waren einige doch so diskret und haben sich dann mal Personalrat informiert und ja, also die einzigen negativen Erfahrungen, die ich mit dem Outing im Dienst noch in Verbindung sehe, waren 2 Kollegen, die mich seitdem ignoriert haben, aber das war...
Da muss man drüber stehen, das kenne ich von meinem Outing damals auch.
Ja, eigentlich müsste man das nicht, man dürfte eigentlich schon erwarten, dass ein Kollege, gerade im Polizeidienst, dass man sich da zumindest guten Tag sagt und dass, wenn man zu so einem Streifen läuft, man miteinander kommuniziert und seinen Dienst verrichtet. Also das ist so das Minimum, was ich eigentlich erwarte, dass man auf der Arbeit halt professionell bleibt. Aber das ist denjenigen leider nicht gelungen und da habe ich einfach meiner Führungskraft gesagt, dass ich mit den beiden halt nicht mehr eingeteilt werden möchte, weil ich mit denen nicht zusammenarbeiten kann. Naja, und dem wurde nachgegangen, das war's dann.
Ich hatte es ja vor der Pause schon mal angesprochen, es, um der Polizei zu helfen bei solchen Situationen, jetzt nicht nur trans, sondern allgemein LGBTIQ-Themen, gibt es ja einen Verein, der sich speziell mit diesen Dingen beschäftigt und auch der Polizei hilft da, ich sag's jetzt mal, auf den aktuellen Stand zu sein und mit solchen Situationen umzugehen. Das ist Felspol. Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz erklären, was ist Felspol und wer ist Felspol? Besser gesagt, was für ein Verein steckt dahinter?
Ja, so Felspol ist der Verband lesbischer und schwuler Polizeibediensteter, so ist der Name.
Ja. Ich wollte gerade sagen, da fehlt ja jetzt auch was.
Teil des Vereins ist natürlich die gesamte queere Community, aber es gibt auch heterosexuelle, cis-idente Menschen, die halt auch Vereinsmitglieder sind und die ganzen Angelegenheiten unterstützen. Jetzt Felspol Hessen gibt es seit über 25 Jahren mittlerweile.
Wusstest du das damals?
Zu dem Zeitpunkt nicht. Also ich wusste, es gibt wohl einen Verein mit Schwulen und Lesben, aber es war halt keiner mit Transmenschen, dachte ich. Deshalb habe ich mich damals, als ich dann zum ersten Mal davon erfahren habe, dass es sowas geben sollte, nicht weiter damit beschäftigt. Habe deshalb auch in meiner Outing-Zeit nicht darauf zurückgreifen können. Aber hatte halt dienstintern, da es dann zu der Zeit, wo ich mich als trans geoutet habe, doch Ansprechpersonen zumindest für gleichgeschlechtliche Lebensweisen bei der Bundespolizei gab, an eine Person gewendet, die dort diese Beauftragung hatte. Und diese Person war zufälligerweise auch trans. Und da war ich natürlich an der richtigen Stelle. Diese Person ist auch in dem Verein übrigens, also in Berlin. Und es gibt halt verschiedene Kreisgruppen.
Das weiß ich übrigens auch noch grüßen aus Berlin.
Ach was.
Von dem Marco.
Sehr schön.
Fällt mir gerade so ein.
Danke. Ja, und genau, also Felspol gibt es halt regional, es gibt mehrere Vereine, aber Felspol ist leider nicht in allen Bundesländern vertreten, also in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, da gibt es leider noch keine Gruppierungen, aber es gibt halt auch den Felspol Deutschland, also diesen...
So ein Dachverband sozusagen.
Genau, und da wird sich natürlich auch mit verschiedenen Ansprechpersonen aus den Behörden auseinandergesetzt, auch wenn es da jetzt keine Vereine gibt.
Jetzt ist es natürlich so, schön wäre es, wenn es auf... oder in jedem Kreis, in jeder Stadt sowas gäbe. Es gibt aber doch tatsächlich dann Ansprechpartner. Ist es dann dienststellenabhängig oder setzt Felspol die ein? Wie muss man sich das vorstellen?
Nee, also Felspol muss man ganz klar trennen. Also Felspol ist ein Verein. Das sind Menschen, die halt in ihrer Freizeit ehrenamtlich sich engagieren. Und die Ansprechperson für LSBTI oder Ansprechpersonen für gleichgeschlechtliche Lebensweisen, heißen sie in manchen Behörden, sind halt tatsächlich Polizisten, die im Dienst eine Funktion ausüben.
Ah, okay.
Jetzt gibt es die aber nicht bei jeder Polizei. Wir haben ja 19 verschiedene Polizeibehörden in Deutschland und
die alle nicht zusammenarbeiten, wissen wir ja schon.
Ja, zumindest nicht einheitlich, ja. Und genau, da kocht im Prinzip jede Behörde ihr eigenes Süppchen. Und es gab zum Beispiel in NRW mal Ansprechpersonen, die gibt es jetzt nicht mehr. So. Also das wandelt sich halt auch.
Okay.
Bei der Bundespolizei wird aktuell ganz aktiv nach Ansprechpersonen gesucht, beziehungsweise nach Leuten, die halt Interesse daran haben, diese Funktion auszuüben. Und das ist halt alles in Bewegung gerade. Aber es gibt definitiv noch zu wenig Ansprechpersonen, wenn man so möchte, aufs Land gesehen. In Hessen zum Beispiel gibt es durchaus mehr. Also da wird auch darauf geachtet, dass es mindestens 2 am besten gibt. Eine soll männlich und eine weiblich sein, damit man da halt auch verschiedene Hemmschwellen runterschraubt und eben auch dafür zu sorgen, dass diese Ansprechpersonen auch genutzt werden. Und ja, da ist man jetzt halt momentan dabei, auch als Verein da ein bisschen Druck zu machen, um die Behörden halt auch darauf hinzuweisen, dass man, wenn man mal welche hatte, vielleicht wieder welche implementieren sollte oder wenn man eben noch nie Ansprechpersonen hatte, das einfach mal ausprobieren sollte, um eben auch ja der Community die Möglichkeit zu geben, mit jemandem zu sprechen, der einen vielleicht ein bisschen besser versteht als jemand, der nicht aus dem queeren Bereich kommt.
Okay. Ich glaube, wir könnten jetzt noch eine ganze Stunde auch über deine Arbeit bei Felspol sprechen. Gehe ich richtig der Annahme, dass du dich natürlich schwerpunktmäßig mit dem Thema Trans dann bei Felspol beschäftigst, oder?
Ja, also ich bin beim Felspol Deutschland, auf Felspol Deutschland-Ebene bin ich halt der Trans-Beisitzer sozusagen, also Trans-Angelegenheiten werden mir dann rübergeschoben. Genau, und natürlich bewege ich mich in dem Bereich, wo ich mich sicher fühle am meisten und wo ich da die Mankos kenne. Zumal es eben nicht so viele Transaktivisten gibt im polizeilichen Bereich, muss man halt auch ganz klar sagen. Deshalb lege ich da meinen Fokus drauf. Aber als Vorsitzender des Felspol Hessen habe ich natürlich alle Anliegen, die bei uns auf der Agenda stehen, mit im Programm. Ja.
Deshalb findet man auch so viel über dich im Internet. Limp Bizkit war der nächste Song, den du dir gewünscht hast. Also da draußen, es wird jetzt wieder ein wenig rockiger. Und davor hören wir noch Curry Emerald Dead Man. Limp Bizkit, My Way. Ich kann mir auch schon denken, warum das so zu dir oder zu deiner Geschichte gepasst hat. Du bist deinen Weg gegangen und warst doch recht erfolgreich bisher damit, wenn man das so sagen darf.
Aus Vereinssicht. Ja, doch, denke schon.
Ja, ich denke auch. Du hast auch eine Diplomarbeit geschrieben. Ich weiß noch, ich bin in einer Phase bei dir zu Hause gewesen, weil ich deinen Mitbewohner besucht habe, wo er schon gesagt hat, also ich soll dich vom Joshua grüßen, aber er kommt nicht raus, weil der ist total hinüber mit seiner Diplomarbeit. du hast tatsächlich das Thema Trans und Polizei zu deiner Diplomarbeit gemacht.
Richtig, ja.
Okay, wie du zu der Idee gekommen bist, brauche ich dich nicht zu fragen, aber wie traut man sich dann, das so anzugehen?
Naja, also als uns erklärt worden ist, was eine Diplomarbeit ist und warum wir die ausarbeiten sollen, war der Tenor eben darauf, dass man vielleicht Lücken im System findet oder vielleicht Verbesserungsvorschläge ausarbeitet oder vielleicht irgendwie so unbeleuchtete Zonen innerhalb der Behörde im besten Fall einfach mal zu belichten und zu gucken, wie ist es denn da eigentlich, kann man da was machen, ist da Bedarf und so weiter. Und wie bereits berichtet, ich kannte eine Lücke, wo sehr viel Bedarf bestand und deshalb ist es mir nicht schwer gefallen, dann mein Diplom-Arbeitsthema auf diese PDV 300 festzulegen.
Vielleicht nochmal genau ganz kurz, zu welchem Studium du eben, oder Studiengang du jetzt die Diplomarbeit geschrieben hast, war das in Kombination mit der Polizei dann? Oder?
Richtig, ich habe Behörden intern studiert, da gibt es halt Möglichkeiten, wenn man zuvor im mittleren Dienst die Grundausbildung durchlaufen hat, dass man sich auf den Aufstieg für den gehobenen Dienst bewirbt und dann kann man behördenintern studieren, genau.
Okay. Die PDV 300, dann erklär uns doch mal, was das ist.
Ja, also es gibt verschiedene Polizeidienstvorschriften, die halt verschiedene Inhalte normieren und gewisse rote Leitfäden eben darstellen. Und die PDV 300 beinhaltet die gesundheitlichen Einstellungsvoraussetzungen. Also im Prinzip ist das der Leitfaden für den polizeiärztlichen Dienst bei den Einstellungsauswahlverfahren, wo alle Bewerber und Bewerberinnen durch müssen. Also wir haben jetzt zum einen den Wissenstest, dann gibt es den Sporttest und eben diesen Gesundheitstest. Und der wird durch diese Verordnung bzw. diese Vorschrift definiert.
Und dieser sieht sozusagen vor, dass man als Transmensch eigentlich nicht für den Dienst tauglich ist.
So steht's nicht dran.
So steht's nicht drin, aber.
Also es steht nicht drin, das muss man ganz klar sagen. Also dass Transmenschen nicht als Polizeidienst tauglich einzustufen sind oder auch Intermenschen, sondern es sind halt verschiedene Einstellungsvoraussetzungen darin normiert, die an Körperlichkeiten gebunden sind und zum anderen eben auch binärgeschlechtlich aufgeteilt sind. Das heißt, es gibt einmal Voraussetzungen für Männer und einmal Voraussetzungen für Frauen und unter anderem sind diese eben auch an Geschlechtsorgane gebunden. So steht da zum Beispiel drin, dass Männer eben funktionsfähige Hoden haben müssen und Frauen einen normalen Östrogen-Hormonhaushalt nachweisen müssen, welcher hauseigen produziert wird.
Jetzt habe ich dich auch schon bei unserem Vorgespräch so ganz neckisch gefragt, ja okay, wenn einer aber jetzt impotent ist oder hat sich vielleicht vor der Bewerbung schon sterilisieren lassen, weil er schon zu viele Kinder gezeugt hat, der darf dann nicht mehr oder der kann bei der Polizei nicht eingestellt werden?
Naja, der Punkt ist, die Frage ist halt, wird das überhaupt überprüft? Jetzt habe ich in meiner Recherche bei der Diplomarbeit natürlich auch einen Polizeiarzt interviewt und habe mir mal angehört, wie denn diese verschiedenen Kriterien eigentlich abgeprüft werden. Und Ja, also die werden zum Teil gar nicht abgeprüft. Aber wenn man sich dann als trans outet, ja, dann muss man da auch nicht mehr viel prüfen, ob dann der Transmann funktionsfähige Hoden hat.
Okay. War das ein Arzt, der dich schon kannte oder der deine Geschichte kennt?
Nein.
Nein, okay. Also wirklich so ganz, ich sag, autark an das Thema rangegangen, ja, ohne irgendwie deine Vorgeschichte, okay?
War für mich jetzt auch nicht unbedingt so sehr viel angenehmer in dem Moment, weil ich mich sehr zurückhalten musste, je nachdem, was er da so berichtet hat. Ich wollte mich ja auch nicht outen als trans, um das Ganze halt auch neutral zu halten. Mhm. Aber ja, es ist schon doch sehr stark herausgestochen, dass auch da sehr viel Unwissenheit bestand. Und er hat es aber auch gar nicht schön geredet. Er meinte auch, ja, zu dem Bereich gibt es halt auch seitens der Behörden nicht viele Informationen. Man kennt halt, dass verschiedene Verfahren schon mal durchlaufen worden sind, wo Transmenschen dann eben abgelehnt worden sind. Und ja, es gibt aber auch eben Gerichtsverfahren, wo Transmenschen vor Gericht gewonnen haben.
Okay. Haben solche Menschen denn dann auch noch ein schönes Berufsleben oder kriegt das dann eigentlich die Dienststelle oder die Kollegen dann gar nicht mit, wie es dazu gekommen ist?
Dazu kann weißt ich keine Aussage treffen, weil ich das, ja, kann ich nicht berichten. Weiß nicht.
Jetzt, ich werde ja da mit dieser Formulierung schon gar nicht fertig. Wie du schon sagst, es wird ja nicht alles überprüft. Ja. Also ich weiß noch, bei der Musterung wird ja an die Klöten gefasst und ja, die müssen halt da sein, so ungefähr. Ja. Ich weiß ja nicht, ob das bei der Polizei genauso abläuft, ob damit dann die Funktionsfähigkeit dann geprüft wurde.
Auch das weiß ich nicht, weil ich ja als das Frau war, durch
du
diesen
bist
Test
als
gegangen
Frau schon da rein. Das wäre jetzt natürlich sehr interessant, nochmal herauszufinden, aber als Teil deiner Recherche hast du einmal mit diesem Arzt das besprochen. Was hast du dann noch mit reingenommen? Also, sag ich mal, wer hat dir dann diese ganzen Infos noch mit reingegeben oder was waren dann auch noch Schwerpunkte, die für dich halt da wichtig waren?
Schwerpunkt für mich waren kleine Anfragen von Parteien aus der Opposition, die an die Bundesregierung gestellt worden sind, wo eben ja, diese Fragen an die Arbeitsgruppe, das ist eine Bund-Länder-AG gewesen, die sich halt mit der Überarbeitung der PDV 300 beschäftigt haben, wurden weitergeleitet und die Bundesregierung hat dann 2 Wochen Zeit grundsätzlich, um diese Fragen zu beantworten. Ja, und da kam dann im Prinzip, das war meine Hauptquelle eigentlich, dass man über diese Anfragen dann mal so ein bisschen Input bekommen hat, was steht da noch drin. Und dann habe ich angefangen, Gerichtsurteile zu recherchieren und da wurden halt auch häufig Teile der PDV 300 zitiert. Man muss dazu sagen, dass diese PDV 300 von 2012 halt noch unter Verschluss stand. Das heißt, die durfte eigentlich nicht veröffentlicht werden und so weiter. Also da wurde ein Riesengeheimnis draus gemacht, wenn man so möchte, was die Recherche nicht erleichtert hat. Aber ja, auch manche Artikel waren halt auch noch in digitalen Foren zu finden, wo es halt eben um Berichterstattung von Klageverfahren ging. Ja.
Wie andersrum, du hattest ja auch natürlich eine Absicht, das Thema oder das zu thematisieren in deiner Diplomarbeit. Was hast du denn damit angestellt?
Ja,
sie
gut.
Ist ja bestimmt nicht im Schreibtisch jetzt liegen geblieben.
Nein, sie ist nicht im Schreibtisch liegen geblieben. Also als ich herausgefunden habe, dass man halt über Parteien natürlich solche Anfragen stellen kann, habe ich mich natürlich dran gesetzt und versucht halt auch Parteien zu motivieren, das Thema doch nochmal aufzugreifen und das hat eigentlich auch relativ gut geklappt. Also nicht nur auf Bundesebene, sondern auch auf kommunaler Ebene konnte ich halt relativ viele sehr offene Gespräche führen, wo ich auf politischer Ebene das Thema einfach mal thematisieren konnte, wo ich die Ergebnisse aus meiner Recherche mit reinbringen konnte. Auch behördenintern konnte ich verschiedene Stellen mal damit konfrontieren und sagen, hier, ich habe das ausgearbeitet, ist das eigentlich gewollt oder ist das eigentlich Zufall, weil es ist ja irgendwie nicht so direkt angesprochen, aber ja, und so kamen halt unglaublich viele positive Gespräche zustande, nicht nur in Bezug auf die Einstellungsvoraussetzungen, sondern auch, ja, was ist denn mit Formularen, warum sind die immer noch nur in männlich und weiblich, also wenn es jetzt um die Geschlechtseintragung geht, wo man ein Kreuz setzen muss zum Beispiel, etc. pp. Also da gibt es noch relativ viele Sachen, auch innerbehördlich, wo ja, Aufholbedarf ist.
Okay. Und gibt's denn jetzt schon sagen wir, für dich Erfolge zu verbuchen mit deiner Arbeit?
Also ich habe mitbekommen, dass halt diese Bund-Länder-AG diese Überarbeitung beauftragt bekommen hat und dass halt eben diverse Inhalte, die halt über diese kleinen Anfragen jetzt halt auch damit reingegangen sind, zur Debatte standen. Dass da die Polizeiärzte, also sitzen Vertreter der verschiedenen Polizeibehörden zusammen in einer Runde mit Juristen, die halt gemeinsam diese neue Vorschrift ausarbeiten sollen. Und Ja, mir ist zu Ohren gekommen, dass bei der letzten Innenministerkonferenz im Dezember 2020 eben das Ergebnis auf den Tisch kam. Es bleibt jetzt halt abzuwarten,
was daraus geworden ist.
Es ist, ja.
Scheint da ganz gespannt drauf zu sein. Ja. Die Gespräche mit den Parteien, bist du da, oder gab es da Berührungsängste? Hast du da Berührungsängste erfahren jetzt mit dem Thema? Oder gab es Parteien, wo es besser ging als mit anderen?
Also ich habe mich an queerpolitische Sprecher gewendet direkt. Okay. Und gut. Die waren alle, da habe ich offene Türen eingerannt. Mhm. Also,
die waren dann froh, dass jemand die Arbeit abgenommen hat. Ja, cool. Wir werden auch gleich nochmal drauf eingehen, warum das auch alles so wichtig ist, dass da dran geblieben wird und dass das weiter bearbeitet wird. Zumal es ja, ich sag mal, gerade für eine Behörde, glaube ich, ein Riesending ist, wenn sowas überarbeitet wird und da Dinge sich ändern. Ja, da tun sich natürlich Behörden extremst schwer damit. Und unter welcher Flagge man sich fühlt sozusagen. Und nicht nur für die Community, natürlich für alle Menschen da draußen, die, ich sag mal, von der Norm, die dargestellt wird, abweichen. Ja, schau. Deine Diplomarbeit ist natürlich so ein Anreiz, dann natürlich auch drüber zu sprechen. Wie wichtig ist, dass man sowas tut, dass man genau solche Sachen, sag ich mal, Arbeit bei einer Behörde wie einer Polizei anstößt und da reingeht, um zu sagen, ja, weil es ist ja wieder, ne, man sagt ja immer, ja, wir sind ja auch alle schon so weit und Deutschland ist ja schon so weit und fortgeschritten, aber nein, es gibt trotzdem noch sehr, sehr viel zu tun. Und warum ist es gerade auch im Bereich Trans so wichtig, was Behörden betrifft?
Ja, wir hatten vorhin schon drüber gesprochen. Es fängt ja bei den Formularen schon an, also Papierkram, wenn man so möchte, wenn da halt ein Kästchen fehlt, ist jetzt in Bezug auf die dritte Option, also diverse Menschen, die ja durchaus auch trans sein können, ein wichtiges Thema, dass man die Menschen auch abholt. Ja. Wenn man jetzt auch die Einstellungsvoraussetzungen anschaut, wenn die Leute, die selber von den verschiedenen, aus den verschiedenen Bereichen kommen, nicht zu Wort kommen würden, zum Beispiel jetzt über Vereinsarbeit, dann würden ja verschiedene Punkte gar nicht ans Licht kommen. Deshalb ist es irgendwie auch wichtig, dass die Vereinsarbeit aufrechterhalten wird und Leute auch aktiv werden und eben nicht nur ja in der Behörde sind, das sehen, aber es dann hinnehmen. Ja. Und
was, ich sag mal so, es gibt sehr, sehr viele, das weiß ich, aber welche Missstände sollten wir oder muss man denn auch tatsächlich hier irgendwie aus der Welt schaffen, ne, die auch gerade in solchen Bereichen existieren? Wir haben jetzt gerade auch schon, ich sag jetzt mal so, in der Pause oder während der Musik gesprochen, zum einen polizeiintern, was die Mitarbeiter betrifft, aber auch natürlich Menschen, egal ob trans oder auch, sag ich mal, Teil einer queeren Community, wie man mit denen umgeht. Ja, also es ist ja, ich sag mal, es gibt natürlich viele Polizisten, die jetzt nicht mit Samthandschuhen an jeden Menschen rangehen. Ja. Und da gibt's tatsächlich auch einiges noch zu tun.
Ja, vollkommen richtig. Es herrschen auch bei der Polizei, selbstverständlich leider, auch Vorurteile. Mhm. Ich rede hier von negativen Vorurteilen. Es gibt Berührungsängste, es gibt ja Unsicherheiten auch in der Rechtslage, wo Gesetzestexte, also Befugnisnormen der Polizeibehörden nicht ganz transparent sind, da sie halt immer noch binärgeschlechtlich zumeist aufgebaut sind und von Männern und Frauen sprechen. Mhm. So zum Beispiel auch bei Durchsuchungsmaßnahmen, wo es eigentlich heißt, dass sie ja gleichgeschlechtlich durchzuführen sind. Hilft es aber einem nicht, wenn eine diverse Person vor einem steht und, wie wir schon besprochen haben, diverse Menschen eigentlich nicht eingestellt werden. Gibt es also in der Regel nicht so viele zur Hand, die gerade zur Verfügung stehen, eine diverse Person zu durchsuchen.
Deshalb ist auch nicht bei jedem Einsatz dabei, ne?
Richtig, ja. Und ja, da hat das Gesetz hat aber noch keine Alternative. Also da gibt es auf jeden Fall noch einiges zu tun, dass da eben auch den Polizeivollzugsbediensteten die Möglichkeit gibt, da auch handlungssicher auftreten zu können. Neben den Vorurteilen, die halt herrschen, ist es halt schwierig. Wir bräuchten halt Fortbildung, standardisiert in der Grundausbildung eigentlich. Und ich rede nicht von einem Wochenkurs, wo es nur um den Buchstabensalat geht, sondern tatsächlich, dass dieses Thema LGBTIQ in den verschiedenen Fächern mit einfließt. Sei das jetzt im Bereich Befugnisnorm. Wir haben hier Durchsuchungsmaßnahmen. Da müsste Trans und Inter definitiv Inhalt sein, das Polizeivollzugsbedienstete später in der Tätigkeit dann nicht sich zum ersten Mal die Frage stellen, ja, wie ist das jetzt? Wie muss
ich jetzt umgehen?
Ja. Genau, die sollten das eigentlich vom Dienstherrn ja, mit auf den Weg
bekommen. Teil der Ausbildung sein auch.
Genau, ebenso was ja auch Verfolgung angeht. Ja, Bundespolizei ist auch im Bereich Asylrecht zuständig. Ja, wenn dann Menschen am Frankfurter Flughafen anreisen oder von mir aus über die österreichische Grenze kommen und sich trauen, sich zu outen als schwul, weil sie aus einem Land kommen, wo das immer noch unter Todesstrafe steht, sollte ein Polizist wissen, dass das durchaus ein Fluchtgrund ist, ja, mit dem man auch Asylrecht gewährt bekommen kann. So, das wird aber bislang nicht vermittelt. Ja. Das sind alles so, sind ganz viele Kleinigkeiten im Endeffekt, wo man sagt, naja, da reicht eigentlich ein Beispiel, dass man das einfach mal anspricht. Und das würde sich natürlich dann in der Ausbildung summieren. Aber wenn man diese Sachen implementieren würde, würden sie in der Summe dafür sorgen, dass gewisse queere Kompetenzen dann eigentlich sichergestellt werden.
Rein theoretisch muss man ja noch viel, viel früher anfangen. Das ist ja, wofür viele auch aktuell kämpfen, dass man auch da wirklich schon im Kindesalter, weil das hört sich blöd an, aber wenn ich schon in der Schule versäume zu lehren, dass es eben mehr gibt wie Mann und Frau und dass Familie eben nicht aus Mann, Frau, Kind besteht, dann kann, ne, das sieht man ja, wo schon die Missstände anfangen und gerade in solchen Berufen, wo man mit Menschen zu tun hat, ist es natürlich wichtig, auch zumindest zu verstehen, was es da gibt und wie man damit umgeht. Man muss es ja nicht, ja, man muss es ja nicht für toll finden, ja. Aber letztendlich sollte ich aber in meinem Job wissen, wie ich damit umgehe.
Ja, definitiv. Und das hat ja auch gerade im Bereich der Polizeiarbeit ganz viel auch mit ja, Statistiken zu tun. Jetzt, wenn man das Ergebnis sich mal anguckt, jetzt im Bereich ja, politisch motivierte Kriminalität. Da gibt es dieses Deliktsfeld Hasskriminalität, worunter auch transfeindliche oder homofeindliche Straftaten zählen. Wenn die Personen, die solche Straftaten erfahren müssen, sich nicht trauen, zur Polizei zu gehen, weil sie bereits negative Erfahrungen gemacht haben, weil die Polizei zum Beispiel verschiedene Begriffe verwendet oder ein bestimmtes Verhalten an den Tag legt, welches eben nicht vertrauenswürdig ist, dann gehen diese Menschen auch nicht zur Polizei, um sich helfen zu lassen, weil sie davon ausgehen, dass sie halt eben jetzt keine Hilfe erhalten, sondern erstmal noch eine Schippe draufgelegt bekommen, ja, genau. Im schlimmsten Fall nicht ernst genommen werden und das Ganze runtergespielt wird. Und deshalb brauchen wir ganz dringend Fortbildung, dass eben diese Patzer nicht passieren und dass die queere Community endlich wieder Mut bekommt und sich traut, zur Polizei zu gehen. Weil seit der Abschaffung des Paragraph 975 gibt es eigentlich keine vertrauensaufbauende Maßnahmen seitens der Behörden, außer dass jetzt langsam diese Ansprechpersonen implementiert werden und die halt da sind. Ja. Aber Präventionsmaßnahmen gibt es leider bislang seitens Polizeibehörden noch nicht. In Kooperation mit einzelnen Vereinen ja, aber ansonsten leider nicht.
Aber dann eben, wie du schon sagtest, müssen da ja auch tatsächlich Gesetzestexte geändert werden und da bist du ja auch aktiv gerade und wurdest auch schon aktiv angesprochen.
Genau, zu den Gesetzestexten. Also wir hatten schon drüber gesprochen, es gibt 19 verschiedene Behörden, Polizeibehörden in Deutschland. Jede Polizeibehörde hat ihr eigenes Polizeigesetz, wo die Befugnisnormen normiert werden. Und darunter eben auch den Durchsuchungsparagraphen als Beispiel. Und Durchsuchungen haben halt gleichgeschlechtlich durchzuführen oder sind gleichgeschlechtlich durchzuführen hier in Deutschland. Jedoch gibt's in Bremen im Polizeigesetz eben diesen Passus nicht. Da stand drin, dass Männer nur Männer und Frauen nur Frauen durchsuchen dürfen. Und ja, diverse Menschen tauchten darin gar nicht auf. So. Und ja, das ist halt eine Gesetzeslücke. Jetzt, wenn man das weiß als diverse Person, könnte man sich darauf berufen. Naja, das Gesetz gibt diese Befugnis nicht her.
Dann gibt's plötzlich ganz viele diverse Menschen.
Genau, richtig, ja. Ja, aber das Gesetz wurde jetzt tatsächlich letztes Jahr überarbeitet und ja, ich durfte da vereinstechnisch auch ein bisschen Input geben und ich bin super erfreut darüber, dass im letzten Jahr das Ganze noch tatsächlich rechtskräftig wurde und dass die das den Wünschen entsprechend umgesetzt haben. Das heißt, Bremer Polizeigesetz ist das erste Gesetz, wo eben auch drin steht, dass man von gleichgeschlechtlichen Durchsuchungen abweichen kann, wenn ein berechtigtes Interesse nachgewiesen werden kann. Okay. Und trans- und intermenschen wird dieses berechtigte Interesse in dem Moment dann unterstellt.
Okay. Ich hätte dich jetzt gerade noch nach dem richtigen Wortlaut gefragt, aber du hast ihn schon genannt. Sehr schön. Ja, ich muss jetzt gerade noch mal auf die Uhr gucken, weil die Zeit rennt uns ja ganz schön davon, muss ich da gerade feststellen. Wir wollen auch gleich noch mal so ein bisschen über einen Ausblick in die Zukunft sprechen, aber vor allen Dingen gerade auch, was dein Ehrenamt und deine berufliche Laufbahn betrifft. In der Zwischenzeit hören wir uns erstmal ja, Ricky Merino an und in Zusammenarbeit mit Conchita Wurst fand allein dieses Zusammenspiel schon wieder, wo man auch einfach nicht alles so festlegen kann, wie es denn auch ist oder sein sollte. Ich glaube, da haben wir uns verquatscht. weil wir ja jetzt gerade noch einen Song rausschmeißen mussten, damit wir auch jetzt hier gerade unseren letzten Block, weil ich will natürlich so ein bisschen von dir noch erfahren, was so in deiner Zukunft da so geplant ist und vor allen Dingen, da du ja ehrenamtlich engagiert bist, einmal Felsbowl, dann bist du auch noch beim CSD Deutschland und ja, ich sag halt immer so, uns ist irgendwie nie langweilig, ne, und irgendwie haben wir nie genug zu tun.
Naja, nie genug zu tun, das ist so nicht ganz richtig.
Ja, genau, deshalb engagieren wir uns ja auch noch ehrenamtlich so und auch nur in verschiedenen Vereinen. Aber wie ist denn so dein Ausblick? Also einmal, du hast ja jetzt so mit deiner Diplomarbeit schon ein bisschen was angestoßen. Mhm. Geht's da weiter? Wirst du dich da ganz spezifisch auch für das Thema, ich sag jetzt mal trans oder allgemein LGBTIQ im Polizeidienst und so weiter noch weiter reinlegen und noch mehr Missstände auftun und breitreten?
Also ich hoffe, ich werde nicht noch mehr Missstände finden, aber natürlich werde ich am Ball bleiben. Also die Themen, die ich jetzt ausgearbeitet habe, wo ich jetzt im Saft bin, da bleibe ich natürlich dran. Also da werde ich auch nicht locker lassen, bis sich das geändert hat. Zumal sich momentan eigentlich sehr viele Sachen bewegen und zwar zum Besseren, ja, dass man da überhaupt auf einmal Möglichkeiten bekommen hat, über eine Anfrage da mit der Bundesregierung in Kontakt zu treten, jetzt indirekt, sage ich mal.
Ja.
Das sind ja auf einmal ganz neue Level, auf denen wir uns bewegen. Und wenn man damit bekommt, okay, auf einmal wird da was überarbeitet, man erreicht auf einmal die Leute, die Hebel in Bewegung setzen können, dann macht das ja auch irgendwie Spaß.
Also, na ja, klar.
Dann ist das ja nicht, man redet nicht mehr gegen Windmühlen, sondern das ist ja dann schon, okay, hier wird einem zugehört. Mhm. Und jetzt auch in Bezug auf die Rechtsprechung, wenn jetzt hier Polizeigesetze auf einmal dem Wandel der Gesellschaft entsprechend aktualisiert werden, dann ist das ja tatsächlich auch ein Erfolg und auch eine Verbesserung für die Gesellschaft hier.
Mhm. Ja. Schauen wir mal uns die Transrechte an. Das nimmt ja, ich sag mal so, aktuell noch kein Ende, weil es noch nicht so viel passiert. Es ist ein bisschen was, aber noch nicht viel. Was denkst du, wie es da jetzt weitergeht oder was ist gerade so am Laufen?
Ja, wie es weitergeht, ist schwierig vorherzusagen.
Ist klar,
ich gehe davon aus, du zielst auf das Transsexuellengesetz ab. Mhm. Also es ist halt schwer überarbeitungsbedürftig. Sie tun sich schwer damit, das Ganze den Wünschen entsprechend umzusetzen. Es gab mal eine neue Vorlage, die aber leider nicht besser, sondern eher schlechter war als die alte Version. Es lässt leider auf sich warten. Ja.
Mhm. Ambitionen da, dich mit reinzuhängen?
Ja gut, ich ja, auch da bin ich natürlich mit dabei. Also ich bin auch bei der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität und da werden diese Themenfelder natürlich auch mit aufgegriffen. Ja. Wir sind halt auch bei Demos mit dabei, es werden Mahnwachen organisiert. Also je nachdem, wie eben der zeitliche Plan ist, wie man Möglichkeiten hat und Ressourcen hat und je nachdem, in welcher Stadt man gerade arbeitet, ja, kann man halt auch auf so kommunaler Ebene oder näher an der Bevölkerung halt auch mal Aktionen und Projekte planen. Ja. Ja.
Denkst du, es wird in naher Zukunft auch ein bisschen so das Verhalten innerhalb der Polizei gegenüber der Gewalt von, sag mal, anderen Lebensformen sich was tun? Was ist mir jetzt gerade auch spontan eingefallen, sag mal Beispiel Frankfurt Zeil und solche Geschichten. Ja. Ich glaube, was brauchst du da, damit wir da in Zukunft, ich sag mal, ein besseres Handling, Verständnis oder sowas bekommen und auch die Bearbeitung dieser Fälle?
Schwierig zu sagen. Ja, was brauchen wir? Also zum einen brauchen wir Fälle, die halt auch gemeldet werden. Mhm. So, also viel zu häufig, wir sprechen hier von über 90% der queeren Community, die nicht zur Polizei geht, obwohl ihr halt Straftaten widerfahren. Also viel zu häufig wird geschwiegen. Viel zu häufig heißt es, ach ja, war ja doch nicht so schlimm oder habe ich ja vielleicht sogar verdient oder bin ich selber schuld oder bringt doch eh nichts, zur Polizei zu gehen oder eben, ja, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht mit der Polizei und ich möchte da einfach nicht hin. Ich mache es lieber mit mir selber aus und muss damit leben, dass die Person ungestraft davonkommt und höchstwahrscheinlich beim nächsten Mal das Verhalten erneut an den Tag legen wird, weil Leute eben Angst oder Hemmungen haben, zur Polizei zu gehen. Und da müssen wir eigentlich ansetzen, dass eben diese Hemmschwelle nicht mehr da ist und dass die Menschen sich trauen, zur Polizei zu gehen und eben, dass wenn sie sich trauen, dann auch Hilfe bekommen, dass sie ernst genommen werden, dass die Straftaten auch ordnungsgemäß aufgenommen werden, dass eben auch so Motivlagen hinterfragt werden. Er hatte sie jetzt einfach nur geschlagen, weil er unter Drogenkonsum stand, oder hat er sie geschlagen, weil sie gerade vom CSD kommen und auffällig gekleidet sind und sie in seinen Augen möglicherweise als Schwuchtel dann berechtigterweise Schläge verdient hat zum Beispiel. Mhm. So Sachen werden halt gar nicht hinterfragt, weil eben es wird nicht ausgebildet. So viele Cis-Heten, sag ich jetzt mal, die kommen nicht auf die Idee, dass es ja vielleicht noch andere Motive gibt, außer Rache oder Eifersucht jetzt beispielsweise. Und ja, das ist halt wichtig, dass das ernst genommen wird, dass die Leute abgeholt werden, wo sie sind, und dass diese Sachen in der Bearbeitung eben auch dann an den Staatsschutz weitergeleitet werden, weil Hasskriminalität ist Angelegenheit des Staatsschutzes. Und ganz häufig passiert das eben nicht, weil Polizeibedienstete nicht wissen, dass die Zuständigkeit da bei einer anderen Behörde liegt. Und dann wird das auf normaler Ebene weiter verfolgt und häufig eben nicht vor Gericht dann behandelt.
Also da auch schon wieder der Appell dahingehend, dass in der Polizeiausbildung da viel, viel mehr dafür getan wird, dass das anders oder richtig behandelt wird. So kann man das so sagen, ja, denke schon. Ehrenamtlich, ja, das überschneidet sich ja im Endeffekt auch so ein bisschen auch schon wieder. Also Felspol wird halt natürlich, da du ja auch Vorsitzender Hessen bist, da eins der großen Steckenpferde sein. Außerhalb von Felspol bleibt dann noch ein bisschen Zeit. Ja, wie gesagt, angesprochen, CSD Deutschland. Wie wird sich da, oder was ist da noch, wo siehst du dich da in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren?
Also ich nutze die verschiedenen Netzwerke halt meistens für dieselben Themen. Mhm. Das heißt, ich bringe da meine Kompetenzen einfach mit rein und habe halt den Vorteil, dass ich zum einen für die Community den Blickwinkel aus der Polizeibehörde habe, kann halt viel Input geben, wie man halt auch in so Situationen als queere Person vielleicht in der polizeilichen Kontrolle oder wie auch immer, da vielleicht in Anführungszeichen den Polizisten helfen kann oder der Polizistin, ja, dass sie da vielleicht auch Unsicherheiten abbaut, indem man eben ein bestimmtes Verhalten an den Tag legt. Auf der anderen Seite habe ich halt die Möglichkeiten als queere Person bei der Polizei eben da auch ein bisschen Input zu geben und da ja Erfahrungswerte einfach auszutauschen. Und CSD Deutschland ist halt wunderbar. Es sind richtig viele CSD-Organisationen, die halt Demos organisieren. Ja, wir sprechen ja hier von politischem Aktivismus. Ja. Also viele verstehen es halt noch als Parade oder gehen halt zum CSD, um zu feiern, natürlich, was auch vollkommen legitim ist. Ja, auch feiern soll man dürfen. Ja. Und wir haben ja auch einiges erreicht hier in Deutschland, und da soll man halt sich auch mal freuen dürfen und nicht immer nur kämpfen müssen. So, ja. Das ist ja vollkommen legitim. Und da setze ich mich natürlich auch für ein, dass auch da jetzt beim CSD in Frankfurt zum Beispiel 2018 hatten wir dann Trans-Truck organisiert, den ersten, und da guckt man natürlich auch, dass man die verschiedenen Vereine zusammenzieht und sagt, okay, wer ist denn hier bei Felspol Trans, wer ist denn bei der DGTI noch mit dabei, der Lust hätte, sich damit einzubringen. Beim CSD Deutschland kann man das Thema Trans irgendwie mehr in den Fokus holen, kann man vielleicht mal Flaggen kaufen, vielleicht auch mal Interflaggen, dass man einfach mehr Sichtbarkeit schafft, und so versucht man einfach, also ich versuche dann einfach die verschiedenen Ideen auf verschiedenen Ebenen zu streuen und zu gucken, ob da was draus wächst.
Auch innerhalb der Community letztendlich, weil auch da gibt es ja auch immer noch so eine Schwierigkeit, sich gegenseitig da zu unterstützen, weil ja die Community, ich sag's mal so, oftmals wird ja auch Trans noch so ein bisschen rausgehalten oder noch immer noch auf so eine extra Schiene gesetzt. Weil vielleicht einfach das Verständnis, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, vielleicht noch nicht so da ist oder die Solidarität nicht so ist wie umgekehrt. Also ich sage jetzt mal speziell die Solidarität von der queeren Community mit Transmenschen, ja, wie umgekehrt. Ja. Ich glaube, da ist auch noch einiges an Arbeit vor uns.
Es gibt natürlich auch innerhalb der queeren Community Vorurteile und Berührungsängste, auch das soll es geben. Auch das ist vollkommen legitim.
Ich verstehe auch gar nicht, warum die Lesben die Schwulen nicht mögen. Ja, aber das ist genau einfach auch ein Thema, ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist, was oftmals in Vereinen auch ein bisschen schwächelt. Wir haben es ja vorhin schon angesprochen. Joshua, wir könnten hier noch 2 Stunden weiter quatschen, abgesehen davon, dass wir bald mal ins Bettchen müssen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich denke, wir werden irgendwann wieder mal hier zusammenfinden, damit wir deine ganzen Erfolge mal wieder breitreden können.
Ich hoffe.
Und wie gesagt, und spätestens, wenn ich dann den queeren Single-Check hier mache oder die queere Partnervermittlung mal so eine Sendung mache, dann bist du auf jeden Fall dabei.
Dankeschön.
Aber natürlich wünsche ich dir, dass es vielleicht vorher doch schon die eine oder andere andere Dame deines Herzens schaffen.
Dankeschön.
Ihr da draußen, ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche mit einer geballten Frauenpower, und zwar die Mädels vom Dijkmarsch. Und ja, bis dahin bleibt gesund, bleibt unanständig. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche und hören uns noch den letzten Song an, den Joshua sich gewünscht hat, und zwar Molotow vom Moop Mama. Bis dann, ciao, ciao.
Das war Steve's Queer World aus dem Studio von Radio MKW. Niemand hat an der Uhr gedreht, es ist tatsächlich schon so spät. Nächste Woche, gleicher Sender, gleicher Sendeplatz, wird wieder queerer Talk gemacht. Aloha!